Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 mit Menschen und Horizonten, wo Sie jeden Sonntag facettenreiche Persönlichkeiten kennenlernen. Das Jahr 2011 ist das UNO-Jahr der Chemie. Das, weil gestern vor 100 Jahren die berühmte Marie Curie den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. Und genau vor 20 Jahren hat der Schweizer Chemiker Richard Ernst den begehrten Preis entgegennehmen. Über sein Leben vor und nach dem Nobelpreis und wie er wegen dem Nobelpreis 4 den Geburtstag von seiner Frau verschwitzt hat, das erzählt der Richard Ernst in dieser Stunde. Redaktion Regula Zender, am Mikrofon Mike Lamar.
All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, and spring. And weather more than 24 hours in a day. That be spent in sweet content, just dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, a morning, moon, and night time too. All I do the whole day through is dream.
Das ist DRS 1. Stellen Sie sich vor, das Telefon läutet, Sie nehmen ab und eine Stimme mit einem schwedischen Akzent sagt Ihnen: Herr, Frau XY, Sie haben den Nobelpreis gewonnen. Wäre doch der Wahnsinn, oder? Der Richard Ernst, Schweizer Chemiker, hat genau das 1991 erlebt.
In Stockholm hat der schwedische König die Nobelpreise für Literatur, Chemie, Physik, Medizin und Wirtschaftswissenschaften überreicht. Den Nobelpreis für Chemie konnte der in Zürich arbeitende Schweizer Forscher Richard Ernst entgegennehmen.
Gestern, vor genau 20 Jahren also, ist Richard Ernst Stockholm den Nobelpreis verliehen worden. Wie immer am 10. Dezember, am Geburtstag vom Preisstifter, Alfred Nobel. Jetzt, 2 Jahrzehnte später also, hat unsere Redaktorin Regula Zender den 78-jährigen Wissenschaftler fürs DRS 1 Menschen und Horizonte zu Winterthur besucht.
Im Oktober 1991 war es, wo Richard Ernst per Telefon erfahren hat, dass er die höchste Auszeichnung, die ein Wissenschaftler bekommen kann, gewonnen hat. Den Nobelpreis. Die schwedische Akademie informiert die Gewinner immer ganz kurz vor der öffentlichen Bekanntmachung per Telefon, dass sie gewonnen haben. So bleibt es bis zum Pressetermin geheim. Der magische Telefonanruf, wie ihm die schwedische Akademie selber sagt, hat Richard Ernst aber nicht in seinem Büro an der ETH in Zürich bekommen. Richard Ernst war unterwegs von Moskau nach New York und hat im Flugzeug erfahren, dass er den Nobelpreis gewonnen hat. Und er besinnt sich gut an diesen wirklich magischen Moment zurück.
Ja, das weiss ich schon sehr genau. Angefangen hat es ja in der Luft im Flugzeug von Moskau nach New York, wo plötzlich der Kapitän zu mir gekommen ist und gesagt, ich muss verwachen, das ist immer eine wichtige Mitteilung zu machen. Und ich habe gesagt, ja, ich will jetzt weiter schlafen, ich habe jetzt keine Lust, da zu plaudern. Und er hat gesagt, nein, es ist schon ein paar wichtiger, ich habe gerade einen Preis gewonnen. Das ist der Nobelpreis. Und dann bin ich natürlich explodiert und bin ich wach geworden. Und habe dann müssen führen ins Cockpit und dann Kontakt aufnehmen mit Stockholm über den Bordfunk. Und die Journalisten haben mir angerufen aus der Schweiz und gefragt, was ich jetzt mit all dem Geld mache, das ich vor 5 Minuten gewonnen habe.
Der hat telefoniert vom Cockpit aus mit Journalisten schon?
Ja. Und dann hat auch ein Journalist angerufen, der hat so gebrochen Deutsch geredet mit einem italienischen Akzent. Ich dachte, schon wieder einer. Und als er abgehängt hat, da ist mir erst in den Sinn gekommen. Das war der Bundespräsident Gotti gewesen. Und er hat mir auch gratuliert. Und ich habe so wunderschöne Fotos, wo mich nachher die Airhostessen umringen. Und ich sage dann auch, wenn ich das Bild zeige dazu, also einen grossen Preis gewonnen hat, ist es sehr leicht, Freundinnen zu machen. Es wird wirklich zugeflogen, mitten in der Luft, als Engeli. Das war einmalig.
Und der Schweizer Radio DRS hat mit dem Richard Ernst im PNM-Flug von Moskau nach New York über Kurzwellen geredet. Und es hat ordentlich knattert.
Herr Professor, hier ist Robert Stähli vom Schweizer Rundfunk in Bern. Dürfte ich Ihnen zuerst mal ganz herzlich gratulieren und die Frage stellen, sind Sie denn vom Preis überrascht worden?
Natürlich bin ich überrascht worden. Ich habe gewusst, dass heute den Nobelpreis übergeben werden, aber ich glaube natürlich nicht, dass ich ein Gewinner davon wäre.
Ist dann auch gefeiert worden an Bord, also mit den anderen Passagieren?
Nein, gar nicht. Es ist gleichzeitig ist der Film gelaufen und meine Mitpassagiere, die haben gar nichts mitbekommen. Gefeiert wurde in Zürich an der ETH im Dozentenfoyer und dort habe ich auch Bilder davon und meine Frau hat dann vor die Fernsehkamera müssen. Die hat dort müssen erzählen, was Kernresonanz ist und ich habe es wunderschön im Flugzeug oben.
Also es ist gefeiert worden, ohne euch eigentlich?
Ohne mich, ja. Währenddem ich immer noch in der Luft war. Und sie haben nur einfach den Kontakt gehabt und haben dann offenbar meine Stimme gespissen. Und ja, auf dem Rückflug dann von New York in die Schweiz haben sie mir eine erste Klasse gegeben.
Der hat gesagt, eure Frau musste Kernresonanz erklären. Ja. Für das seid ihr ausgezeichnet worden. Ja. Die hat man heute in medizinischen Anwendung.
Genau. Meine an und für sich ist in der Physik eigentlich zuerst entwickelt worden, nachher in die Chemie eingedrungen. Es sind 2 Physik-Nobelpreise, die vergeben worden sind für die Erfindung von der Kernresonanz und die Entdeckung von der Kernresonanz. Und ich habe sie dann mehr auf Chemie angewendet. Und dort weiterentwickelt. Und nachher ist sie in die Molekularbiologie reingegangen. Das war der Kurt Wüthrich dann gewesen. Und schlussendlich in die Medizin. Und heute ist es Magnetresonanztomographie, die eigentlich den grossen Durchbruch gebracht hat, wo auch die Bekanntheit gerade erhöht hat in der Bevölkerung. MRI oder Magnetresonanztomographie, das sind Begriffe, die man heutzutage kennt. Und das ist vor allem eben die medizinische Anwendung, die dann schlussendlich gekommen ist.
Eben auch dank eurer Forschung nachher.
Ja, ich habe dort auch noch einen Beitrag geleistet, direkt zur Medizin, obwohl ich nie in der Medizin geschafft habe.
Also es ist bildgebendes Verfahren, das sind die Scheibli-Röntgen, die nachher gemacht hat, wo man wie im Mensch reingesehen
hat. Ja, ich meine, es ist ganz analog, der Röntgenmethode. Nur ist es ganz ein anderes Abbildungsprinzip. Bei der Röntgenmethode, da schickt man radioaktive Strahlen in den Körper hinein. Und in der Magnetresonanztomographie braucht man Magnetfelder und Radiofrequenzen.
Das bildet dann die Organe oder Knochen ab?
Ja. Und es gibt auch einen anderen Kontrast als bei den Röntgenmethoden. Und es ist eigentlich, man kann sagen, die universellste Methode, die man heutzutage kennt. Nur vor allem eben auch wichtig ist zum Beispiel bei den Hirnabbildung. Es gibt dann sogenannte Functional Magnetic Resonance, also die Funktional-Magnetresonanz, wo man eben die Hirnfunktionen testen kann und sieht, wie jemand denkt und wo er denkt und was er denkt. Das kann man dann alles mit Kernresonanz eben abbilden.
Ist man schon so weit? Kann man wirklich so lokalisieren im Hirn?
Lokalisieren was geht wo? Kann man es gut, aber man weiß natürlich nicht genau, was dort vor sich geht. Man muss dann versuchen zu korrelieren mit anderen Effekten und dann das interpretieren. Es ist sehr viel interpretatorische Arbeit dabei involviert und man kann nicht direkt Gedanken lesen, das geht natürlich nicht. Aber man tut eigentlich nur lokalisieren, da auf der linken Seite oder auf der rechten Seite, da oder dort passiert etwas und dann kann man aus anderen Beobachtungen korrelieren, ja, wenn es da blitzt und dort dann blitzt, heisst es das und das.
Wegen seiner Forschung auf dem Gebiet von der Kernresonanz hat es am 10. Dezember 1991 in Stockholm so getönt. Besinnt ihr euch noch gut, dass er hier vom König immerhin die Urkunden bekommen, die Medaillen bekommen, also die Feierlichkeit. Und das, wir sehen ja höchstens im Fernsehen, irgendwie, dass er im Frack Medaillen und Urkunden bekommt, aber es hat noch ein grosses Drumherum gegeben.
Ja, es war schon etwas Besonderes. Ich meine, man sagt ja normalerweise, wenn man einem König die Hand hat können drücken, dann wäscht man nachher die Hand für 3-4 Wochen nicht. Damit der königliche Glanz nicht sofort wieder verschwindet. Und ich habe zwei Händedrücke eigentlich gehabt, die mich beeindruckt haben. Und der zweite eben mehr als der erste. Der erste war mit dem König und der zweite mit der Königin. Und sie ist so eine charmante Dame. Sie ist ja eigentlich deutscher Abstammung. Ich konnte Deutsch mit ihr reden. Und sie ist so charmant und nett und intelligent auch, dass mir eigentlich einen grossen Eindruck gemacht hat. Und ich sage dann immer, der Händedruck, der hat mir viel mehr bedeutet als der Händedruck vom König.
Also der vom König hat er die Hände dann gewaschen, aber bei der Königin genau, hat er schon ein bisschen gewartet.
Genau. Also im übertragenen Sinn natürlich. Und dann hat es das Nachtessen gegeben. Und in der City Hall. Und der König ist auf der einen Seite gesessen und neben ihm ist nicht seine Frau, also nicht die Königin gesessen, sondern meine Frau Magdalena. Und ich habe Fotos von dem Anlass und sie reden miteinander und sie lachen miteinander und sie trinken miteinander. Und dann sieht man auf dem Bild auf den Hinterkopf von der Königin und ich frage dann ja, wer sitzt wohl neben ihr? Und dann die Kamera dreht um 180 Grad auf Königin zentriert und neben dir sitzt halt leider nicht der Richard Ernst, sondern der Herr Sackmann, der den Nobelpreis für die Medizin gewonnen hat. Und ich sage dann, ja, die Königin hat eben mehr Interesse gehabt für einen Mediziner als für so einen dreckigen Chemiker.
Aber hätte nicht können wechseln, so nach dem Dessert gibt es ja manchmal, oder vor dem Dessert gibt es so ein bisschen Wechsel.
Andere Gelegenheiten gehabt. Es gibt dann noch zwei zu essen und das ist im Königspalast im Zentrum von Stockholm und dort bin ich neben der Königin gesessen. Und ich durfte dann auch mit ihr Arm in Arm durchs Schloss durchwandern. Sie hat mir sehr viel über ihr Vorleben und über das Schloss erzählt und über Geister im Schloss und so weiter. Das war sehr schön.
Nebst der Mutter und der Frau, die mitgekommen sind nach Stockholm, sind auch nicht ganz freiwillig, sind ich gerade knapp erwachsene drei Kinder dabei gewesen.
Ja, sie waren nicht übermässig begeistert und sie haben ihren Kollegen gar nichts erzählt. Sie haben das immer verschwiegen und sie haben sich eigentlich geschämt, Kind zu sein von einem Nobelpreisträger. Und sie haben sowieso gesagt, ich hätte das nicht verdient.
Wieso denn das nicht?
Weil sie mich als so einen Lappi angeschaut haben, wo doch sicher keinen Nobelpreis verdient, sondern einen normalen Vater oder einen abnormalen Vater, wie man es annimmt. Aber etwas Besonderes haben sie mir natürlich nicht gesehen.
Aber hätte ich das nicht mögen?
Ja, vielleicht schon ein bisschen. Meine Tochter, die hat schon gar nicht wieder nach Stockholm kommen. Die hat gesagt, nein, da komme ich nicht mit. Also so etwas mache ich nicht. Schlussendlich ist sie dann doch gekommen und hat dann eine Mühe gehabt mit dem langen Rock und so. Und das hat sich dann alles im Inneren gelöst.
Also doch, wo die Kinder dabei waren in Stockholm, an diesem wirklich feierlichen Akt, wo mir schon nur Hühnerhaut gibt, wenn man im Fernsehen sieht, ja. Da ist es nachher gedreht.
Ja, sie sind dabei gewesen und sie haben es genossen. Und hat sich da vor allem mit dem Chauffeur unterhalten. Und sie haben es genossen. Und meine Mutter war auch dabei gewesen. Sie ist auch mitgekommen. Sie hat es enorm genossen. Das war der Höhepunkt von ihrem Leben gewesen.
Für seine Frau, sie gibt Nobelpreisverleihung, eine grosse Enttäuschung gewesen, erzählt Richard Ernst, nicht ohne Schalk. Seine Frau Magdalena sitzt daneben und schmunzelt.
Nämlich am 10. Dezember habe ich ihren Geburtstag völlig vergessen. Und der Trubel mit dem Nobelpreis war für mich viel wichtiger gewesen als der Geburtstag von meiner Frau. Und ich habe wirklich nicht mehr daran gedacht. Und dann 5 Minuten vor Mitternacht hat es geklopft im Hotelzimmer. Und die Journalisten sind gekommen von der Schweizer Illustrierten und haben eine Flasche Champagner und einen Kuchen gebracht und haben meine Ehe gerettet. Und dann hat es trotzdem noch ein Happy End gegeben, also ab dem Tag, das ist alles fotografisch, natürlich dokumentiert durch die Schweizer Illustrierten, ich habe hunderte von Dias von denen, dem Anlass. Und das ist wunderbar, dort mal anzuschauen, was dort alles passiert ist. Und dort ist eben der Geburtstag, der verpasste Geburtstag, der nachher gerettet worden ist durch die Schweizer Illustrierten.
Hat Ihnen Sie daher wieder mal vergessen?
Ganz vergessen, glaube ich, nicht.
Nein, hast du nie vergessen.
Nein. Nein. Es ist nie mehr so etwas Wichtiges passiert am 10. Dezember.
Das ist der Typ, der das vergessen würde. Es war wirklich nur zu Stockholm.
Und wie hat er es gut gemacht?
Es hat keine Gutmachung gebraucht. Das war genug ein ereignisreicher Geburtstag für mich. Ein Höhepunkt von einem Geburtstag, den man nicht mehr erlebt, ein zweites Mal im Leben.
Also ja, eigentlich ein Nobelbankett hat er ihr zum Geburtstag beschert. Ja. Also vielleicht wäre der Glückwunsch eben noch angebracht gewesen dazu.
Ja, ja.
Aber hat er dann irgendwie noch etwas zur Wiedergutmachung gemacht?
Also ganz konkret eigentlich nicht. Nein, ich habe einfach das schlechte Gewissen habe ich behalten.
Ja, das schlechte Gewissen, das begleitet den Nobelpreisträger Richard Ernst schon fast sein Leben lang, weil er eben zu wenig Zeit gehabt, manchmal für die Familie. Und irgendwo durch hat er das schlechte Gewissen sogar schon als Kind gehabt. Über seine Kindheit mit dem ersten chemischen Experiment, erzählt der Richard Ernst im zweiten Teil von Menschen und Horizonte. Und jetzt das Stück, das er sich gerade selber ausgesucht hat, vielleicht ja für seine Frau, zum Geburtstag gestern, Scaramouche, eine Komposition vom Franzosen Darius Milhaud für Klavier und Klarinette. Thank you. Menschen und Horizonte auf dieser Seite. Wie immer steht in dieser Stunde ein besonderer Mensch im Mittelpunkt. Heute ist das der Richard Ernst, der das klassische Stück vorig ausgewählt hat und wo uns Schweizerinnen und Schweizer gestern vor 20 Jahren doch ein bisschen stolz gemacht hat. Der damalige ETH-Professor hat den Chemie-Nobelpreis bekommen für seine, Achtung, jetzt wird es fachspezifisch, kann das Wort fast nicht sagen, für seine Forschung im Bereich der Kernresonanz. Die kommt vor allem im sogenannten MRI zum Einsatz. Das ist eine Art Röntgen ohne Strahlen. Auf die Welt gekommen ist der Richard Ernst zu Winterthur. Und dort lebt er, 78-jährig, mit seiner Frau Magdalena noch heute.
Der Richard Ernst ist 1933 zu Winterthur auf die Welt gekommen. Sein Vater war Architekt, Mutter Hausfrau und er ist zusammen mit zwei Schwestern aufgewachsen.
Meine Entwicklung war eigentlich sehr langsam und meine Eltern haben eigentlich gemeint, ich sei geistig behindert. Und ich habe mit 1 habe ich nicht geredet, mit 2 habe ich nicht geredet und mit 3 habe ich meine eigene Sprache entwickelt, die niemand verstanden hat, außer meine Schwester, die ein Jahr jünger war als ich. Und sie war meine Übersetzerin gewesen. Auch für meine Eltern hat mir dann erzählt, was jetzt der Kerl wieder vor sich gegeben hat. Und sie haben keine Ahnung gehabt, was er gesagt hat.
Also seid ihr so ein bisschen in eurer eigenen Welt gewesen?
Ja, ich war sehr ein Einzelgänger gewesen, mit meiner eigenen Sprache, meiner eigenen Welt, eigentlich, wo ich darin aufgewachsen bin. Und eben so Entdeckungen wie Chemie, die habe ich dann für mich behalten. Und das war wieder ein Teil, wo sich meine eigene Welt erweitert hat. Aber es war meine Welt, es ist nicht der Kontakt gegen die andere Welt, das hat eigentlich fast nicht existiert.
Auf die Frage, wie seine Kindheit sei, machte Richard Ernst zuerst mal eine grosse Pause.
Oh. Die Eltern haben natürlich etwas erwartet von mir. Ich war der erstgeborene Sohn und meine Söhne sind dazumal sowieso etwas Besonderes gewesen und die Rolle musste ich spielen. Und natürlich musste ich studieren und musste zu etwas bringen. Und ich glaube, die Tatsache, dass es schlussendlich gelangt hat zum Nobelpreis, das ist schon zum Teil der Druck der Familie. Und wo dann auch zu gewissen Problemen geführt hat, psychische Probleme und so, wo der Druck dann einfach zu gross geworden ist. Also es war nicht alles meine gewesen, in der Jugend. Ich bin dann ein Rebell geworden. Mit der Schule habe ich nicht richtig mich verhalten. Aus dem Gymnasium Winterthur hat mein Vater dann einmal einen Brief bekommen vom Rektor und wo ihm gesagt hat, also wenn sein Sohn sich nicht besser in die Zukunft, dann werden herausgestellt. Sie können nicht lange so asoziale Elemente in einer Klasse haben, das störe die Klasse und das Klima. Und dann müssen wir versuchen, mich zu bessern.
Also sind Sie irgendwie ein unmöglicher Schüler gewesen?
Ja, ich war auch kein guter Schüler gewesen und weil ich nicht gut war, habe ich müssen auf eine andere Art und Weise müssen den Respekt von meinen Kollegen mir erarbeiten.
Also wie muss man sich das vorstellen? Blöd oder gestört?
Ja,
oder?
Also, wir haben die Strassenlampen haben wir zerstört, wir haben Nägel in die Strasse einbetoniert, dass wenn ein Auto drüber fährt, das nachher eine Platte hat. Wir haben mit Spiegel ins Schulzimmer reingeblinkt von der Distanz. Es hat Ohrfeigen gegeben, es hat Arrest gegeben und so weiter und so fort. Und ich bin ein Einzelgänger gewesen. Ich hatte mein Labor im Keller, habe Chemie gemacht. Ich habe Chemie eigentlich im Estrich von unserem Haus entdeckt. Eine Kiste von einem Onkel, der 1923 gestorben ist. Das waren seine Chemikalien gewesen. Die habe ich in den Keller runtergeschleppt.
Er war schon Chemiker gewesen?
Er war Maschineningenieur gewesen, hat sich sehr für Fotografie interessiert. Und wenn man Fotografie macht, muss man entwickeln und braucht Chemikalien. Er hat sich dort die Chemie eingeschafft, nebenbei. Und die Chemikalien, die sind von 1923 dann immer noch im Estrich oben gewesen.
Und er hat die genommen, euer eigenes Labor auf, da im Keller?
Genau, es war natürlich gefährlich gewesen. Die Eltern haben nicht viel mitbekommen, was ich da drinnen alles bewusst habe. Schlussendlich habe ich überlebt und das Haus hat überlebt. Dann bin ich Chemiker geworden.
Ist das ein Feuerwehr nie gekommen oder hat es nie geklopft?
Doch, natürlich hat es geklopft und gestunken. Und manchmal haben wir mit letzter Kraft dann müssen es rausretten. Und das ist alles gegangen, ist alles problemlos abgelaufen schlussendlich.
Also das ist dort so die Leidenschaft für die Chemie, für die Naturwissenschaft geweckt worden.
Ja,
das
hat angefangen, genau. Und gleichzeitig eigentlich das Interesse auch für die Musik. Das, die haben sich parallel eigentlich dort entwickelt. Da bin ich so 12, 13 nicht gewesen.
Und dann seid ihr am auch eigentlich so am Scheidenweg jetzt Musik oder Chemie?
Ja, ich meine, gefühlsmässig hat es mich eigentlich sehr zur Musik gezogen, aber ich meine, ich bin realistisch genug gewesen. Ich wäre nie ein guter Musiker geworden und ich habe dann eigentlich, die Entscheidung war relativ einfach gewesen. Das sind so Träume gewesen, Jugendträume, Musiker werden. Ich bin immer in Konzerte gegangen, im Stadthaus gewesen, die berühmten Musiker dort getroffen. Und das war eigentlich mein Leben gewesen. Dort bin ich eigentlich drinnen geklappt. In meiner Freizeit habe ich vor allem für Musik interessiert.
Der Richard Ernst hat sich dann nach der Matur gegen das Cello entschieden und dafür an der ETH Zürich Chemie studiert und dann über Kernresonanz doktoriert. Dank seinem Doktorvater ist er überhaupt zu dem Thema gekommen, wo er während dem Studium keine Ahnung davon hatte. Als frischbachniger Doktor von der Chemie ist er 1962 nach Amerika gegangen. Aber nicht alleine.
Wir sind dann nach Amerika und das zwei Tage vorher haben wir geheiratet. Und ich wollte nicht nach Amerika alleine gehen. Und damit von einer Amerikanerin gekappert zu werden, das hat mir gar nicht gepasst. Darum habe ich lieber versucht, eine Schweizerin mitzunehmen. Und habe dann zufälligerweise eine zu Winterthur gefunden auf der Straße. Oder besser gesagt, eben beim Musizieren.
Ist es ein Kammerkonzert gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Es war ein einfach ein Treffen gewesen, ein Privathaus. Und jeder Mann hat sein Instrument mitgenommen und hat man miteinander musiziert. Und dort haben wir uns getroffen. Und dann nach einer zwei, drei Monate später geheiratet und zwei Tage nachher nach Amerika gereist. Und Magdalena, die hat ja dann gesagt, als erstes will sie nicht nach Amerika. Sie wäre eigentlich viel lieber nach Israel gegangen. Das hat ihr gepasst. Das Klima dort, ohne irgendwie eine Beziehung direkt zum Jüdischen zu haben. Einfach die Gemeinschaft hat ihr so gefallen. Und ich habe sie dann lange müssen überreden, dass sie dann trotzdem nach Amerika kam. Dann hat sie gesagt, ja, ich komme. Aber ich wollte meine Seele mitnehmen. Und meine Seele, die wandert langsam, die kann nicht mit einem Flugzeug transportiert werden. Wir gehen mit dem Schiff. Wir sind dann nach Rotterdam mit dem Zug und von Rotterdam sind wir mit dem Schiff nach New York in einen riesen Sturm gekommen und mein Honeymoon, wo das ja war, zwei Tage nach dem Heiraten, war überhaupt nicht Honey gewesen. Ich habe dann geschworen, ich werde nie mehr heiraten.
Eine Ehe und die muss haben, die hat.
Genau. Und sie hat bis jetzt hat sie gegeben und ich glaube, den Rest hat sie auch noch. Und 1968 sind wir dann zurückgekommen über Asien.
Ihr sagt, ihr seid in New York gelandet, aber ihr seid dann in Kalifornien gewesen.
Ja, wir sind dann mit dem Flugzeug von New York nach Kalifornien geflogen. Das hat sie ja mir zugestanden, dass wir dort nicht haben müssen mit dem Schiff durch den Panama-Kanal.
Wo in Kalifornien seid ihr denn gewesen?
In Palo Alto, das ist bei der Stanford University. Aber ich habe geschworen, nicht an der Universität. Also die ETH, die hat mir eigentlich genügend abgeschreckt, dass ich gesagt habe, nie mehr zurück an der Universität. Und ich habe nur eine Stelle gesucht in der Industrie. Und das ist Palo Alto, also südlich von San Francisco. Also eigentlich im Silicon Valley habe ich dann eine Stelle gefunden. Und dort sind wir 5 Jahre geblieben. Und Chemie ist eigentlich nicht so wichtig, es gibt auch chemische Firmen dort, aber die Firma Varian, die hat vor allem Instrumentenbau betrieben. Und dort habe ich Instrumente gebaut, Kernresonanzspektrometer.
Also eben, man hat immer die Vorstellung, der Chemiker mit den blubbernden Flüssigkeiten irgendwie im Labor, aber es ist eben noch mehr, man muss auch das Instrument haben dafür.
Ja, die Chemie ist heutzutage eigentlich sehr instrumentell geworden. Ohne dass man die Geräte hätte, könnte man sehr viel weniger machen. Und nur das reine, in Anführungszeichen, Kochen, das ist nicht mehr so wichtig.
Wieso sind Sie dann zurückgekommen nach 5 Jahren?
Ja, weil eigentlich sind wir eben doch Schweizer. Und wir haben zwar schon gesagt, wir bleiben zu Amerika, das haben wir in Amerika immer gesagt, um uns selber irgendwie zu beschwichtigen. Aber im Innersten sind wir halt eben doch Schweizer und ich vor allem in Winterthur. Wir wollten vor allem nicht unsere Kinder Amerikaner werden lassen, nicht, weil das irgendetwas Negatives wäre, aber es ist auch eine andere Lebensart. Und es hat dann so einen Generationenkonflikt gegeben zwischen uns und den Kindern. Und den haben wir eigentlich vermeiden und sind dann zurückgekommen, wo die Kinder in die Schule gekommen wären.
Und schlussendlich sind ihr aber auch gleich wieder bei ETH gelandet, obwohl ihr auch
weggegangen. Das ist einer von den zwei Fehlern, die ich begangen habe in meinem Leben. Zurück wieder an den gleichen Arbeitsplatz, und das sollte man ja eigentlich nicht. Dann, wenn man dort dann nachher aufkreuzt, dann wird man genau als der genommen, wo man weggegangen ist, 5 Jahre vorher. Und die 5 Jahre zwischen denen, die sind eigentlich verloren. Und all der ganze Wandel, den man über sich egal hat, während dieser Zeit, ist eigentlich verloren. Also nicht zurück an die Schule, sonst nachher, ich meine, dort haben sie mal wieder den Vornamen gesagt, und ich habe meinem Vorgesetzten müssen Herr Professor sagen. Und man ist dann einfach wieder ein Student gewesen. Und der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ist zurück ins Elternhaus nach Winterthur. Die Mutter hat im untersten Stock gewohnt, wir haben im mittleren Stock gewohnt, und das ist einfach zu eng gewesen. Es ist zu eng gewesen für die Familie vor allem. Für mich vielleicht weniger, weil ich sowieso immer in Zürich war, aber für die Familie ist es gar nicht gut gewesen. Und das hat ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert, und dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch gehabt. Das ist einfach nicht mehr weitergegangen. Und ich habe gemeint, das sei jetzt das Ende von meiner Karriere. Ich muss nachher einen einfachen, manuellen Beruf ausüben, wo ich knapp dazu fähig bin, aber etwas Anspruchsvolles ist nicht mehr drin gelegen. Und aus dem bin ich dann schlussendlich wieder rausgekommen, aber das war wirklich der Tiefpunkt von meinem Leben. Also zurückkommen in die Schweiz, das war sehr schwer gewesen.
Anfang der 70er Jahre ist Richard Ernst Professor an der ETH geworden. Zuerst ist er aber mit der Frau und den Kindern aus dem Elternhaus zu Winterthur ausgezogen und hat ein eigenes Haus am Stadtrand gebaut.
Ja, es ist dann langsam wieder besser geworden.
Aber quasi eure Forschung, die euch nicht zum Nobelpreis verholfen hat, habt ihr die in Kalifornien gemacht?
Ein Teil ist in Kalifornien gemacht worden und ein anderer Teil ist in Zürich gemacht. Also es gibt so zwei Teile, die eindimensionale Fourier-Transformationsspektroskopie, die stammt eigentlich aus den USA, und die mehrdimensionale NMR, die habe ich in Zürich entwickelt. Vor allem dann eben nachher auch in Zusammenarbeit mit dem Kurt Wüttrich.
Also ist es gleich nicht nochmal ein Fehler gewesen, nochmal zurückzugehen, die ETH?
Nein, natürlich nicht. Man muss halt immer aus den Fehlern etwas machen. Und die Fehler sind Chancen, die einem geboten werden. Und wenn man die Fehler kann überwinden und daraus etwas Positives rausziehen, dann könnte es natürlich auch positiv sein.
Als positiv und auch hilfreich, für aus der Lebenskrise herauszufinden, ist für Richard Ernst seine aufkeimende Sammlerleidenschaft für asiatische Kunst gewesen. Mit seiner Frau zusammen ist er dann von Amerika über Asien zurück in die Schweiz gekommen. Seine Kinder sind separat in die Schweiz gereist. Und auf dieser Asienreise sind Richard und Magdalena Ernst mit dem Virus asiatische Kunst infiziert worden. Eine Leidenschaft, die bis heute unbrochen da ist.
Und tatsächlich, heute widmet sich der Chemie-Nobelpreisträger Richard Ernst nicht mehr der Kernresonanz, sondern seiner Kunstsammlung. Warum sie ihm vor allem die tibetische Kunst angetan hat, in wenigen Minuten hier auf deren Seite. Verkehrsinfo DRS von 14.38 Uhr, Stau oder stockender Verkehr im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Neuenhof und der Raststätte Würenlos wegen eines Unfallfahrzeugs auf dem Pannenstreifen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schwarzwaldtunnel und Basel-Kleinhüningen. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Martigny im Bereich der Ausfahrt Montreux. Und schließlich in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sagans zwischen Wittnau und Kriersern Verkehrsbehinderung. Nach einem Unfall.
Thank you.
Menschen und Horizonte auf der Seite hören Sie. Heute im Mittelpunkt der Winterthurer Chemiker Richard Ernst. Er, der gestern vor 20 Jahren den Nobelpreis hat entgegennehmen durfte, wir haben es vorhin gehört, ab dieser grossen Ehre hat er den Geburtstag von seiner Frau am gleichen Tag prompt vergessen. Der Richard Ernst ist schon länger nicht mehr an der ETH Zürich, aber von einem gemütlichen Ruhestand spürt man bei ihm herzlich wenig. Das hat unsere Redaktorin Regula Zehnder gemerkt, wo sie ihn und seine Frau zuhause besucht hat.
Kommt man ins Haus von Richard Ernst, hat man eher das Gefühl, man sei bei einem Ethnologen zu Besuch als bei einem Chemiker. Der Nobelpreisträger erklärt das so.
Ja, ich sage ja immer, ein Mensch kann nicht auf einem einzelnen Bein stehen. Das ist einfach nicht stabil. Er braucht mindestens zwei Standbeine. Und je weiter dass die Standbeine voneinander weg sind, umso sicherer ist der Stand. Also als Chemiker alleine kann man nicht durch die Welt wandern. Es braucht ein zweites Bein. Und mein zweites Bein war Musik dazumal. Und die haben sich eigentlich wunderbar ergänzt. Es ist dann später noch ein drittes Bein dazugekommen. Und das ist eigentlich tibetische Kunst. Und das ist 1968, also mehr als 20 Jahre vor dem Nobelpreis passiert, mit einer Reise durch Asien, wo die Passion plötzlich auftreten ist und zufälligerweise mit dem in Kontakt gekommen bin. Und darum sehen Sie ja da, das ist überall, Tibet hängt überall rum mit Gemälde und der Zugang zu Tibet ist eigentlich sehr wichtig geworden.
Und hat er plötzlich wirklich so wie Asien entdeckt, also von Kunst her?
Ich habe nicht gewusst, dass es Asien gibt vorher. Ich war noch nie zu Asien gewesen. Und dort ist wirklich, dass das Asienfieber ist eigentlich ausgebrochen. Und ganz spezifisch eben Tibet.
Es gibt ja manchmal etwas, wo man sagt, das gefällt mir besonders, die Farben oder die Formen oder wie Kunst entsteht. Was war bei euch so die Initialzündung, dass ihr noch so Tibet verschrieben habt?
Tibetische sind eigentlich schon die Rollbilder, die Malerei, also Tanka. Und die Farbigkeit von diesen Tanka, das ist eigentlich das, was einem das erste Mal eingeleuchtet hat. Man hat nicht verstanden, was eigentlich dargestellt wird. Das sind so Gottheiten, Schreckgottheiten, friedfertige Gottheiten, Szenen von früher und so, das hat man nicht verstanden, aber es war einfach wunderschön gemalt gewesen. Und so farbenprächtig. Und ich meine, der Mensch ist eben mehr als nur eine Maschine, eine Wissenschaftsmaschine. Und ich arbeite ja sehr viel mit Computer und ohne Computer hätte ich nicht können machen, was ich gemacht habe. Aber es gibt eben auch andere Aspekte, die eben auch wichtig sind. Und die sind eben da sehr im Vordergrund und darum ist es so interessant, die beiden Themen miteinander zu kombinieren. Ich meine, es kommt dann natürlich als Thema Frau. Also, geheiratet sein mit jemandem, der überhaupt absolut gar kein Interesse für Kernresonanz hat. Wo das eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und man muss doch etwas Gemeinsames haben. Wir haben uns zwar getroffen, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, war beim Musizieren. Sie hat Geige gespielt und ich habe Cello gespielt. Und es hat zusammen harmoniert und darum haben wir schlussendlich geraten. Aber die Musik war das eine, was uns eigentlich verbunden hat und die tibetische Kunst eben auch.
Die gemeinsame Welt von Richard Ernst und seiner Frau, das ist Kunst und Musik. Und trotzdem zieht sich die eigene Welt wie ein roter Faden durch sein Leben. Zuerst mit seiner frühkindlichen Sprache, die nur seine Schwester verstanden hat, und er in der Welt von der Chemie, seiner Welt.
Natürlich hat es Momente gegeben, wo man sich geöffnet hat gegen aussen. Das hat auch dazugehört, aber im Allgemeinen bin ich eigentlich schon ein verschlossenes Wesen gewesen, wo ich in seiner eigenen Welt gelebt habe. Und zum Teil eben auch heute noch. Sie empfindet das sicher, dass ich immer in meinem Studierzimmer bin, Türen halb zu. Und dass wenn sie reinkommt, dann nachher, ich bin sehr schreckhaft. Dann strecke ich auf und sie hat getraut sich dann gar nicht mehr in mein Zimmer hineinzukommen.
Also ist jetzt fast ein bisschen Sperrzone?
Ja, also es entwickelt sich als solch. Ich meine, die Kinder haben das auch empfunden. Ich habe dann noch die Türe zugehauen, dann haben sie ihre Spielzeuge unten beim Spalt zwischen dem Boden und der Türe durchgeschoben. Weil die Türe haben sie dürfen aufmachen, aber sie haben dann die Spielzeuge durchgeschoben und dann angefangen zu brüllen. Und ich musste dann die Spielzeuge wieder bringen. Und durch das haben sie dann den Kontakt erzwungen. Also es ist schon immer die eigene Welt, die ist eigentlich wichtig gewesen. Ich meine, ich bin eigentlich in Chemie hineingegangen, weil ich das Gefühl hatte, in diesem Beruf muss man nicht mit Menschen verkehren. Man kann mit Substanzen arbeiten. Wenn ich Architekt geworden wäre, dann hätte ich selbstverständlich mit der Bauherrschaft verkehren müssen, als Mediziner sowieso. Und ich habe eigentlich ein Gebiet gesucht, wo möglichst von den Menschen rein gehalten wird und wo es nicht mehr ins Handwerk pfuscht.
Und ist es nachher wirklich so gewesen, oder ist es gleich noch Teamwork?
Es ist schon so gewesen, aber ich habe natürlich gleichzeitig auch darunter gelitten. Ich meine, es ist ein ganz klares Manko, das ich habe. Und im Prinzip müsste man so Manko versuchen zu überwinden. Und das habe ich durch das einfach rausschieben. Und es hat dann eben so Kollaps geführt und so. Und Probleme im Leben, wo man vielleicht hätte vermeiden können, wenn man nicht das vorher eigentlich realisiert hätte und mich auch darum bemüht hätte, den Kontakt zu schaffen.
Aber gleich hat es ja gelernt, eigentlich. Also, ich begegne zu euch aus einem offenen Mensch.
Ich meine, ich als furchtbar gehasst, ins Militär zu gehen. Und ich habe meinem Vater gesagt, also ich gehe nicht ins Militär. Und wenn es mir ein Gewehr in die Hand drückt, dann rühre ich das weg. Er war Oberst gewesen. Und schon aus Protest gegen meinen Vater habe ich nicht ins Militär. Er ist dann nachher gestorben. Und dann bin ich Offizier geworden. Nur, wo er weg war, ist es gegangen. Vorher ist es nicht gegangen. Und ich habe im Militär eben sehr viel gelernt, eigentlich. Eben so den Umgang mit Menschen. Als Vorgesetzter, als Korporal und als Zugführer habe ich sehr viel gelernt. Und ohne das wäre ich wahrscheinlich nicht, was ich jetzt im Moment bin. Dann wäre ich immer so ein Eigenbrödler.
Ist das also ein bisschen das Aufblühen, fast, wo der Vater, so ein bisschen der übermächtige Vater ist weg?
Ja, eigentlich schon. Das war eigentlich schon ein Hindernis gewesen, eigentlich für meine Entwicklung, habe ich empfunden. Er war sehr gütig und hat sich sehr interessiert für das, was ich mache und so, aber es war irgendwie zu stark gewesen.
Und jetzt mit euren Kindern? Also, die haben euch zwei Spielsachen durchgeschoben, aber habt ihr noch so ein bisschen abgeschottet von euren Kindern, für das zu vermeiden?
Ja, meine, natürlich sind die Kinder, das sind die Kinder von meiner Frau. Und ich bin schon ihr lieblicher Vater, aber ich hatte natürlich immer eine gewisse Distanz gehabt, einfach aus zeitlichen Gründen und auch eigentlich Interesse.
Der Nobelpreis für Chemie, den Richard Ernst 1991 bekommen hat, das ist eine goldige Medaille, eine Urkunde und dann zumal 6 Millionen schwedische Kronen. Das waren dann 1,4 Millionen Franken.
Ein Großteil ist in die Forschung eigentlich geflossen. Und wenn Sie das Raman-Spektrometer da unten im Keller gesehen haben, das ist auch aus dem Geld gezahlt. Und ich meine, ich habe eigentlich ja nach der Pensionierung kein Einkommen mehr. Und meine weitere Tätigkeit, wissenschaftliche Tätigkeit, ist eigentlich aus dem Geld finanziert. Und dann hat es sehr viele wohltätige Vergabungen gegeben, die daraus gezahlt worden sind. Und ein Teil besteht vielleicht jetzt noch.
Der Richard Ernst hat aber noch viel mehr als Geld und Raum in Stockholm bekommen, wie er heute sagt.
Ja, es dauert ja eigentlich erstaunlich lang, bis man einen Nobelpreis bekommt, nachdem man etwas geleistet hat. Das kann 25, kann 30 Jahre gehen. Bei mir war es 25 gewesen, bei anderen 30. Und man muss schon schauen, dass man eine grosse Erfindung machen will, dass man sie früh im Leben macht, sonst nachher ist es zu spät. Man erlebt es dann nicht mehr. Und ich finde auch irgendwie, ein Nobelpreis, wenn man schon auf dem Bett liegt und nur noch auf den Tod wartet, macht eigentlich keinen Sinn mehr. Man hat wirklich eine Funktion als Nobelpreisträger und diese Funktion kann man nur erfüllen, wenn man noch jung ist, nachher reisen, nachher Vorträge geben und eben auf die Art und Weise dann nachher seine Funktion erfüllen. Und wenn man den Preis allzu spät bekommt, dann ist das alles illusorisch. Darum ist es eigentlich schade, wenn man den Nobelpreis einem allzu alten Kandidaten gibt.
Also, ja, einerseits Geld fließt in die Forschung oder eben den Sendungsauftrag, den man nachher bekommt, kann man gar nicht mehr füllen.
Das meine ich vor allem. Das Geld spielt keine Rolle. Aber eben die Funktion, die man hat, um können etwas bewirken. Etwas bewirken mit seinem Wort, mit seinen Vorträgen, mit seinen Meinungen, die man nachher frei äußern kann. Das ist wirklich eine Funktion, die ein Nobelpreisträger sollte erfüllen oder erfüllen können. Und wenn er das nicht mehr kann, dann hat der Preis seinen Sinn verfehlt. Das ist nicht nur eine Auszeichnung, es ist eben eine Aufforderung, nachher entsprechend etwas zu leisten.
Es ist eine Würde, auch ein bisschen mit Bürde verbunden.
Ja, natürlich. Speziell, wenn man so einen Preis hat, dann ist man wirklich eben isoliert herausgestellt und hat dann die spezielle Funktion. Nicht mehr irritiert, der Professor an und für sich hätte das auch, aber er hat einfach die Stimme nicht. Ich meine, was ich in Stockholm bekommen habe, ist eine Stimme. Und mit dieser Stimme muss ich versuchen, nicht das Optimum zu machen. Ich kann nicht singen, aber ich kann predigen in Anführungszeichen und versuchen, eben meine Meinung zu sagen.
Das ETH-Gesetz hat dann noch vorgeschrieben, dass ein Forscher mit 65 pensioniert wird. Beim Richard Ernst war das 7 Jahre nach dem Nobelpreis.
Ich finde es eben gut, dass man dazu gezwungen wird, mal etwas anderes zu machen im Leben. Und dass man nicht einfach noch weiterförscheln kann. Es gibt, ich sage sehr oft, es gibt einen Haufen Professoren, die noch mit 90 an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Und die Doktorarbeit immer noch nicht fertig haben. Es gibt immer noch Lücken dort drin. Und die arbeiten dort dran und versuchen, das noch herauszufinden. Aber das bringt einem ja nicht weiter. Und weiter bringt es einem nur, wenn man einen Sprung macht. Nicht etwas ganz anderes hineinspringt und dort etwas anderes versucht zu entdecken. Und das versuche ich im Prinzip. Und eben, es gibt einem einen grösseren Horizont dann. Meine Vorträge sind natürlich nicht nur über Kernresonanz, sondern über Wissenschaft ganz allgemein. Und ich rede auch über tibetische Kunst und Pigmentanalyse. Es wird dann relativ breit und eben entsprechend interessant. Und sonst ist es einfach zu engstirnig. Und ich könnte jetzt nicht immer nur über die Methoden von der Kernresonanz reden. Und dafür würde man als Publikum fehlen. Das würde die Leute gar nicht interessieren.
Wo ist eure Nobelpreis-Medaille und Urkunde?
Die ist, das sagen wir jetzt nicht. Ich habe einmal am Fernsehen gesagt, ja, da haben sie mich gefragt, wo haben sie ihre Medaille? Und ich gesagt, ja, im Kleiderkasten der ETH, in einer Schuhschachtel. Und dann habe ich gedacht, also am Fernsehen sagt man doch so etwas nicht. Als Schluss, schnurstracks bin ich an die ETH gegangen, habe die Medaille zu dieser Schuhschachtel ausgenommen und jetzt sage ich nicht mehr, wo sie ist.
Ob er sie unterdessen irgendwie eingerahmt hat und übers Schmine gehängt. Der Richard Ernst ist das gewesen, Schweizer Chemie-Nobelpreisträger von 1991. Der Regula Zehnder hat ihn für unsere Sendung «Menschen und Horizonte» besucht. Sie können die Sendung jederzeit nachlesen auf unserer Internetseite drs1.ch unter «Menschen und Horizonte» oder Sie können sie für 32 Franken als CD bestellen beim Radiokiosk, zum Beispiel unter der Nummer 0848 840 800. Nach den Nachrichten auf der Seite Zeitreise. Und da geht es unter anderem um die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die 1999 ebenfalls einen Nobelpreis bekommen hat. Nicht für Medizin, sondern für den Frieden.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Time, think a lot. Why? Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same. Story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore.
I don't need another turn to cry. No, I don't wanna learn the hard way. Baby, hello, oh no, goodbye. But you got me like a rocket, shooting straight across the sky. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss. It's that pivotal moment. It's impossible. This kiss, this kiss. Cinderella said to Snow White, how does love get so off course? Oh, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby, I'm forever yours. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes pouring inside. Oh, kiss me in sweet slow motion. Let's let everything slide. You got me floating. You got me flying. It's the way you love me. It's a feeling like this. It's centrifugal motion. It's perpetual bliss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.